ARD.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Der Liter Diesel auch mal um die 2,20 € in diesen ersten Tagen des März 2026. Jeder einzelne von uns kann es spüren. Ökonomische Faktoren hängen mit Kriegen zusammen. Und der aktuelle US-Präsident setzt derweil ja auch mal Geld, im Besonderen Zölle, als Lieblingsdaumenschrauben und als Bedrohung, wenn nicht als Waffe ein, um seine politischen Ziele zu erreichen. Nur zwei aktuelle Beispiele, die zeigen, wie eng ökonomische Interessen und globale Konflikte heute miteinander verflochten sind. Was das mit Krieg und Frieden zu tun hat, das führt uns die Taz-Journalistin Ulrike Herrmann anhand aktueller und historischer Beispiele in ihrem neuen Buch ganz plastisch vor Augen. Ich freue mich, dass sie wieder zugeschaltet ist aus Köln. Hallo Ulrike Herrmann, herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Geld als Waffe ist der Titel des gerade erschienenen Buches, wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet. Besonders lenkt Ulrike Herrmann darin unseren Blick auf Russland und auf China. Und sie fragt, inwiefern Probleme der Wirtschaft im Innern möglicherweise dazu führen könnten, dass Präsidenten als Ablenkung Kriege anzetteln bzw. gar nicht mehr beenden wollen. Sie sagt aber auch, inwiefern Geld ein entscheidender Hebel sein kann, Konflikte zu lösen und dass wir bereit sein sollten, in den Frieden zu investieren. Frau Herrmann, natürlich verbindet Putins Russland und Iran eine sogenannte strategische Partnerschaft, füllt aber nicht gerade dieser aktuelle Krieg gegen Iran, der steigende Ölpreise und auch Lockerungen von Sanktionen wohl mit sich bringt, Putins Kriegskasse in einem gewaltigen Ausmaß?
Ja, genau. Also Putin ist der einzige Gewinner dieses Krieges, eben weil er jetzt sein Öl wieder zum vollen Preis verkaufen kann. Also es wird nicht mehr sanktioniert und gleichzeitig wird der Ölpreis enorm stark steigen. Das ist, was wir jetzt sehen an den Tankstellen, ist erst der Anfang, weil man sich ja klar machen muss, dass durch diese Meerenge von Hormuz, die jetzt durch den Iran gesperrt wurde, gehen 20% der weltweiten Ölförderung. Und das kann man nicht kompensieren. Wenn dieses Öl fehlt, dann ist wirklich Megakrise. Und das zeigt sich dann eben auch an steigenden Preisen.
Eine Grundthese des Buches ist, sowohl Putin wie Xi könnten versucht sein, Kriege anzufangen bzw. weiterzuführen gegen die Ukraine, um von inneren Angelegenheiten abzulenken. Sie führen aber gleichzeitig aus, welche katastrophalen wirtschaftlichen Folgen so ein Krieg hat für Russland bzw. hätte für China. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ja, natürlich, das ist ein Widerspruch. Also das kann man ja jetzt auch sehr schön beim Krieg in der Ukraine sehen. Ja, dieser Krieg ist für Russland sehr, sehr, sehr teuer. Also jeder Tag Krieg in der Ukraine kostet Millionen von Dollar. Und eigentlich ist Russland zu arm, um einen Krieg gegen die Ukraine zu führen. Trotzdem hört Putin nicht auf, obwohl, das kann ja jetzt auch jeder sehen, er in der Ukraine nicht wirklich vorankommt, sondern immer noch im Süden festhängt. Das ist also ein Paradox, ja, warum führt er Krieg, obwohl das alles gar nichts bringt und nur teuer ist. Aber man muss eben unterscheiden zwischen der objektiven ökonomischen Lage und sozusagen dem Machterhalt von Putin. Und sein Problem, und das ist eben, muss man wirklich fundamental verstehen, um sich auch vorzustellen, wie das mit diesem Krieg weitergeht. Sein Problem ist, dass er nicht mehr aus einer Kriegswirtschaft in eine Friedenswirtschaft zurückwechseln kann. Hm. Also um das vielleicht mal zu erklären, also wenn Putin wirklich Frieden machen würde, also nicht nur 2 Monate Waffenstillstand und dann wird er wieder angegriffen, sondern echten Frieden, dann wäre es ja so, dass er die vielen Soldaten, die er im Augenblick hat, gar nicht mehr braucht. Die wären also arbeitslos. Gleichzeitig bräuchte er auch die vielen Angestellten in der Rüstungsindustrie nicht. Die wären auch arbeitslos. Es gäbe aber gar keine Stellen in der Zivilwirtschaft, wo die hinwechseln könnten, weil der Krieg dazu geführt hat, dass die Zivilwirtschaft in Russland sehr schwach ist und auch stark geschrumpft ist. So, und also hätte man Millionen von Arbeitslosen. Und dann kommt noch ein zweites Problem hinzu. Krieg führt zwingend, immer, das lässt sich nicht vermeiden, zu Inflation. Denn es ist ja so, im Krieg gibt es jede Menge Soldaten, es gibt die Rüstungsindustrie, es gibt die Gewinne der Rüstungsindustrie, es gibt also sehr viele Menschen, die Geld verdienen, indem sie Krieg führen, aber da entsteht ja nichts Neues, nicht gar kein Gegenwert, da entsteht ja nur Zerstörung. Also hat man Inflation.
Ja, also Putin würde gewaltige ökonomische Probleme bekommen, das führen Sie im Buch auch aus. Wenn man jetzt sagt, er muss das Volk ablenken mit so einem Krieg. Ich habe mich nur gefragt, inwiefern ist es überhaupt nötig, in einem autoritären autoritären System das Volk abzulenken mit einem Krieg. Also wenn das jetzt zum Beispiel Kriegsnachrichten im Fernsehen sieht, er braucht sich doch die Zustimmung des Volks eigentlich gar nicht zu erkaufen. Er muss ja keine Wahl gewinnen, wie zum Beispiel ein Trump.
Da haben Sie recht. Also natürlich hat man in der Diktatur viele Möglichkeiten, solange, das ist entscheidend, man noch die Kontrolle über die Gewaltapparate hat, also über den Geheimdienst, über das Militär, über die Polizei. Wenn die hinter einem stehen, dann kann man lange durchhalten. Trotzdem ist eine extreme Wirtschaftskrise für jeden Diktator gefährlich, weil dann, wenn das Volk wirklich unzufrieden ist, greift das normalerweise auch beispielsweise auf die Sicherheitsdienste über, denn die Polizisten, die Geheimdienstler, die haben ja auch Familie, wenn die alle unzufrieden sind, wird es schwierig. Und man muss sich eben klar machen, was da passieren würde. Also das mit der Inflation sollte man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Und die Leute in Russland würden ja denken, wenn es Frieden gibt, werden sie reicher. Ja, das ist ja die normale Annahme. Kein Krieg mehr. Das muss doch jetzt so sein, dass wir alle davon profitieren. Und stattdessen würden dann die Russen feststellen, da ist nichts mit Friedensdividende. Wir werden gar nicht reicher, sondern die Inflation geht weiter. Unsere Ersparnisse werden vernichtet. Es gibt Millionen von Arbeitslosen. Irgendwie ist im Augenblick gar kein Ende in Sicht in diesem Tunnel. Und das wäre für Putin tatsächlich gefährlich. Mhm. Für ihn ist es jedenfalls einfacher, einfach Krieg weiterzuführen. Das ist sicherer.
Wenn man jetzt diese ökonomischen Faktoren so hoch hängt, muss man nicht auf der anderen Seite auch sehen, dass der Krieg aus Sicht Putins ja auch eine Rationalität hat. Also er sagt ja, ich fühle mich bedroht durch die Ausdehnung der NATO nach Osten. Das hat ja also auch durchaus eine geostrategische Kernidee. Das ist ja dann eher keine Ablenkung von Wirtschaftsproblemen.
Da muss man sagen, das erzählt Putin zwar immer, aber das ist eine Verkehrung der Tatsachen. Also, dass die NATO sich in Osten ausgedehnt hat, liegt ja daran, dass die kleinen Völker, also das Baltikum, aber auch Bulgarien oder Polen, die haben sich alle von Russland bedroht gefühlt. Und deswegen wollten sie unbedingt in die NATO. Das ist das eine. Das andere ist, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist. Wir greifen nicht an. Und das ist ja das, was sich jetzt rausstellt. Die NATO war auch gar nicht kampffähig. Also, um jetzt mal Deutschland zu nehmen. Ja? Also vor dem Ukraine-Krieg hatten wir 180.000 Soldaten und genau 9 funktionsfähige Transporthubschrauber. Das heißt, wir hatten eine Armee ohne Waffen. Es war völlig ausgeschlossen, und das wusste Putin natürlich auch, dass die NATO angreift.
Also Russland ist ein großes Thema in dem Buch. Wir können später auch noch über die Situation in Russland sprechen. Das führen Sie im Buch auch recht eindrucksvoll aus. Das andere ist China. Wie wahrscheinlich sehen Sie es denn da, dass dieses Muster auch da zutrifft? Also dass es in den nächsten Jahren Taiwan angreift, auch hier, um von ökonomischen Problemen im Innern abzulenken, wie Sie schreiben?
Ja, also auf den ersten Blick sieht China natürlich völlig anders aus als Russland. Trotzdem ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, auch China oder Xi Jinping, der Diktator, steckt in einer ökonomischen Sackgasse fest, aus der er nicht mehr rauskommt. Auf den ersten Blick sieht es fantastisch aus in China. Ja, es gibt immer neue technologische Fortschritte. Sie haben die tollsten E-Autos. Sie sind jetzt genauso weit bei der künstlichen Intelligenz wie die USA. Sie installieren ganz viele Solarpaneele und so weiter und so fort. Jeder kennt diese Erfolgsmeldungen. Aber dahinter tut sich ein Abgrund auf. Und man kann das sehen, dass irgendwas gar nicht stimmt daran, dass ja die Führung sagt, sie wäre im letzten Jahr, also 2025, wäre die Wirtschaft in China um 5% gewachsen. Das ist enorm. Ja, das weiß jeder, dass das enorme Raten sind. Aber gleichzeitig hört man, das lässt sich eben nicht mehr kaschieren, dass die Jugendlichen keine Arbeitsplätze finden. Jetzt gibt es aber gar keine oder fast keine Jugendlichen in China, weil es ja die Ein-Kind-Politik gab. Die wurde zwar nicht genau eingehalten, am Ende waren es irgendwie 1,6 Kinder pro Frau, aber es gibt sehr wenig Jugendliche in China und diese Jugendlichen finden keine Arbeit, obwohl die Wirtschaft angeblich um 5% wächst. Und das ist daraus kann man nur einschließen, nämlich diese Wachstumszahlen sind glatt gelogen.
Ja, und halten Sie, wenn diese Wachstumszahlen gelogen sind und die Wirtschaft nicht, worum lebe, tatsächlich so groß sind, wie Sie beschreiben, halten Sie tatsächlich einen Angriff auf Taiwan für sogar wahrscheinlich in den nächsten Jahren?
Also das ist natürlich sehr schwer zu beurteilen, weil der einzige Mensch, der über einen Angriff auf Taiwan entscheiden wird, ist Xi Jinping. Das ist jetzt inzwischen keine Parteiendiktatur mehr, das ist eine Ein-Mann-Diktatur. Und natürlich kann ich auch nicht wissen, was Xi Jinping am Ende entscheiden wird. Was man aber zur Kenntnis nehmen muss, im Augenblick läuft oder letzte Woche lief ja dieser Nationale Volkskongress in China, also das wichtigste Gremium in Anführungsstrichen, trifft sich einmal im Jahr und das war jetzt. Und da wurde die Sprache gegenüber Taiwan nochmal sehr stark aggressiv verschärft. Ja? Also, und irgendwann, glaube ich, wird es so sein, dass Xi Jinping nicht ständig davon reden kann oder andeuten kann, dass er Taiwan angreift, ohne es zu tun. Jetzt muss man aber wissen, dass Taiwan wahnsinnig schwer zu erobern ist, weil es eine Art natürliche Festung ist. Also dieses Zentralmassiv geht bis auf 4000 Meter hoch. Es fällt im Osten, also sozusagen auf der Seite zu China, fällt es steil ab, sodass man sodass es eigentlich schwierig ist, dieses Land zu erobern. Und das hat die Risiken sind so groß, dass das auch bisher eben nicht passiert ist. Aber es kann jederzeit stattfinden. Und was ich eben zeigen wollte, ist, dass man sich auf diese Eventualität einrichten muss, weil eben auch aus ökonomischen Gründen das für Xi naheliegen könnte.
Und in einem solchen Moment würde es ja auch reichen, dass Russland und China auf stille Art zusammenarbeiten, ohne sich abzusprechen, um eben entsprechend die USA abzulenken und den Westen in die Bredouille zu bringen.
Ja, genau. Das ist ja das Szenario, das beispielsweise der NATO-Generalsekretär Mark Rutte fürchtet und vor dem er auch schon öffentlich gewarnt hat, dass wir so eine Art dritten Weltkrieg bekommen. Also nicht in dem Sinne, dass riesige Armeen dann über riesige Schlachtfelder ziehen, sondern dass es so läuft wie im Zweiten Weltkrieg zwischen Japan und dem Deutschen Reich. Also Hitler und Japan haben sich nicht abgesprochen. Man kannte auch untereinander die Angriffspläne nicht. Aber man hat eben gleichzeitig agiert. Die Japaner haben versucht, China und ihre Nachbarn zu erobern. Und Hitler war in Europa aktiv. Und dadurch, dass es dann diese zwei gewaltigen Kriegsschauplätze gab, einmal in Ostasien und einmal eben in Europa, waren die Kräfte von den USA, aber auch von Großbritannien geteilt und gebunden. Und genau das könnte jetzt eben wieder passieren, dass wenn China beschließt, aus irgendeinem Grund oder aus diesen ökonomischen Gründen, Taiwan anzugreifen, dass dann Xi Jinping bei Putin anruft und ihm sagt, er soll irgendeine NATO-Grenze angreifen, beispielsweise in Estland, um dann hier die Europäer zu binden, sodass, und vielleicht auch die USA, sodass er dann freie Hand in Ostasien hat.
Ulrike Herrmann ist heute unser Gast. Das Buch trägt den Titel Geld als Waffe, wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet. Dr. Peter Zeb hat uns geschrieben und er hat eine Frage zu den USA und Trump. Ist im Buch jetzt kein Kapitel, aber man kann ja fragen, ob dieses Muster möglicherweise in Teilen auch auf Trump zutrifft. Herr Zeb fragt, hat Präsident Trump für das, was er tut, wirklich einen rational begründeten Plan? Welche wirtschaftlichen Vorteile verspricht er sich und für wen? Ich bin der Meinung, er hat keinen Plan, schreibt unser Hörer Peter Zeb.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ja, also zuerst einmal, also Trump und auch die USA kommen in dem Buch vor. Also es gibt ein kleines Kapitel über Trump und Putin, über die USA und Taiwan. Es gibt eine Darstellung über Trump und Grönland. Also es ist nicht so, dass die USA gar nicht vorkommen. Aber was stimmt ist, es gibt kein großes Kapitel zu den USA.
Die Großen sind zu China und Russland.
Die Großen sind zu China und Russland. Und das liegt an zwei Gründen. Der eine Grund ist, in diesem Buch geht es um die neue Form der Kriege, auf die wir nicht mehr vorbereitet waren, nämlich Staatenkriege. Dass also ein Land ein anderes Land angreift, um es zu annektieren. Wir dachten ja alle, diese Art von Krieg gibt es nicht mehr, jetzt kehrt er zurück. Und da gibt es eben die beiden Beispiele Russland, das die Ukraine attackiert und auch wahrscheinlich NATO-Gebiet attackieren würde, wie das Baltikum beispielsweise, und eben China und Taiwan. In den USA ist es so, dass eigentlich auch Trump ja Annexionen nicht vorhat, sondern das geht ja immer um Regime-Change. Also Trump will ja jetzt den Iran nicht zu den USA einverleiben. Also das einzige Beispiel, wo er auch über Annexionen nachdenkt, ist Grönland. Da war meine Vermutung aber immer, dass er das nicht durchzieht. Im Augenblick habe ich noch recht. Und das andere ist natürlich genauso wichtig, dass die US-Bevölkerung gegen Kriege ist. Das zeigt sich auch jetzt im Iran. 60% der US-Amerikaner sind dagegen. Die US-Amerikaner wollen überhaupt niemanden annektieren. So, und insofern ist jetzt Trump ein Sonderfall? Er führt einen Krieg, den sein eigenes Volk nicht will. Jetzt ist die Frage von Herrn Zeeb, jetzt biege ich da endlich mal hin.
Und welche wirtschaftlichen Vorteile sieht er möglicherweise, die wir nicht sehen oder die auch seine Anhänger nicht sehen, die sagen, Kriege sind einfach wahnsinnig teuer, lass uns da raushalten.
Ja genau, und da muss man jetzt unterscheiden, dass Trump eben nicht die USA ist. Und für Trump selber war es bisher profitabel, diesen Krieg zu führen. Und zwar deswegen, alle haben es gesehen, die Golfstaaten haben Milliarden und Milliarden direkt an Trump überwiesen. Nicht an die USA, an Trump. Also sie haben da in seine Kryptowährungen investiert, sie haben da Milliarden in diesen Immobilienfonds von seinem Schwiegersohn investiert. Und man weiß ja, dass vor dem Krieg der saudische Kronprinz mehrfach mit Trump telefoniert hat, dass auch sein Verteidigungsminister in Washington war oder in Mar-a-Lago. Das heißt, die Golfstaaten haben sich wahrscheinlich einen Krieg gekauft gegen den Iran. Insofern gibt, und das ist auch wichtig, Korruption als Waffe kommt in meinem Buch auch vor. Das ist, wird unterschätzt, wie sehr man mit Korruption doch seine eigenen Interessen durchsetzen kann. So, und jetzt ist es aber so, das ist vielleicht auch etwas, worauf Herr Zeeb hinaus will, dass dieser Krieg natürlich fatal schief läuft für die USA in der Form, dass ja, und auch das ist wieder gehört zu meinem Buch, die Iraner das Öl als Waffe nutzen können. Also dadurch, dass die Iraner diese Meerenge in Hormuz schließen können, haben sie tatsächlich eine extreme Macht, die wahrscheinlich dazu führen wird, dass die Iraner, nicht die USA, die Iraner diesen Krieg strategisch gewinnen, in dem Sinne, dass die Mullahs weiter an der Macht bleiben.
Es ist ja auch irritierend, dass vor dem Hintergrund, was Sie sagen, dass das Geschäftsmodell der Golfstaaten ist doch durch diesen Krieg in einem massiven Ausmaße gefährdet und das schadet denen doch sehr.
Ja, jetzt ist das eine Katastrophe, genau. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die Golfstaaten auch so naiv waren, aber zumindest Trump hat sich das, glaube ich, so vorgestellt, dass das im Iran so läuft wie in Venezuela. Ja, man bombt ein bisschen und dann hat man das Regime im Iran getötet und dann sind die kopflos und dann machen sie, was die USA wollen. Das ist in Venezuela genauso passiert. Maduro sitzt jetzt in New York im Gefängnis und seine Nachfolgerin macht mehr oder weniger das, was Trump will. Und genauso hat er sich das wahrscheinlich im Iran vorgestellt. Wenn man Khamenei tötet, dass dann alle Mullahs und Revolutionsgarden eben ausführen, was aus Washington kommt. Und das hat sich als totale Fehlkalkulation erwiesen, ganz einfach, weil der Iran ja seit Jahrzehnten auf diesen Krieg hin plant. Also dem Iran war doch immer klar, dass es sein könnte, dass die USA angreift. Also haben sie sich immer überlegt, was sie dann machen. Und dazu gehörte natürlich zum einen, dass man klar hat, wer die Nachfolger werden, falls die obersten Regimeführer sterben. Und das andere ist, dass man von Anfang an erkannt hat im Iran, dass das Öl die Waffe ist und dass man ja nur die Meerenge von Hormuz schließen muss, um für Chaos zu sorgen.
Klaus Roth hat uns geschrieben, eine WhatsApp an 0681 65 100. Er zitiert Egon Bahr, der gesagt haben soll, dass es in der Außenpolitik immer um Interessen geht. Wenn euch ein Politiker was anderes erzählt, steht auf und geht, zitiert Herr Roth ihn. Warum wird uns tendenziell, das ist jetzt seine Frage, immer noch erzählt, dass Interessen nur die Bösen dieser Welt haben und wir die Guten nur ehrliche, völkerrechtliche, humanitäre und moralische Werte vertreten und verfolgen? Das ist der Einwurf oder die Frage von Klaus Roth.
Ja, da hat er völlig recht. Ja, Deutschland, Europa, wir haben alle unsere Interessen. Allerdings ist es so, dass für Europa eine Ansammlung von Mittelstaaten, ja, hier ist keine Supermacht in Sicht, ist es am besten, wenn man sich an die Regeln hält. Also wir hängen davon ab, dass das Völkerrecht gilt. Also es ist unser Interesse, dann immer moralisch zu werden. Nicht? Deswegen werden wir auch immer moralisch. Die Moral des Völkerrechts und unsere eigenen ökonomischen Interessen passen sozusagen bestens zusammen.
Geld als Waffe, Waffe aller Waffen, das ist ein Satz aus dem Buch. Ich fand auch interessant den historischen Abriss, den Sie da machen. Und Ihnen fallen auch schon Beispiele in der Geschichte ein, bei denen sich unerwartet arme Länder durchgesetzt haben. Sie erinnern selbst an den demütigenden Abzug der USA aus Saigon 1975.
Ja, das stimmt. Also normalerweise, das ist auch ein Aspekt von Geld als Waffe, ist es so, dass das Land mit der größeren Wirtschaftskraft sich durchsetzt. Ganz einfach, ist ja banal, jede Waffe kostet Geld und damit wird das Geld zur Waffe aller Waffen. Aber, und das ist eben dann das Beispiel Vietnam, es ist natürlich auch entscheidend, ob beide Kontrahenten mit dem gleichen Einsatz kämpfen. Wenn jetzt das, und das ist natürlich oft nicht der Fall, und dann können auch ärmere Länder sich durchsetzen. Also in Vietnam war es so, die Kommunistische Partei hat unter Einsatz aller Ressourcen, auch aller menschlichen Ressourcen gekämpft, während in den USA, die Älteren erinnern sich, dieser Vietnamkrieg bei der Bevölkerung extrem unbeliebt war. Den wollte in Amerika eigentlich gar keiner führen. Mit dem Ergebnis, dass dieser Krieg dann auch nur mit halber Kraft, wäre sogar noch übertrieben, also mit Zehntelkraft geführt wurde. Und dann haben die USA natürlich verloren. Man muss auch sagen, zum Glück verloren. So, also das ist ja klar, wenn die eine Seite zwar sehr viel mehr wirtschaftliche Macht hat, die aber nicht einsetzt, dann kann sie trotzdem verlieren.
Könnte man das beim Iran möglicherweise auch so sehen? Also ein wirtschaftlich recht instabiles Land mit natürlich viel Potenzial, aber trotzdem instabil, ist trotzdem fähig, einen Krieg erfolgreich zu führen, beziehungsweise sich sehr erfolgreich zu widersetzen?
Also im Iran würde ich sagen, ist es gar nicht eine Frage von Wirtschaftskraft, sondern wir haben hier die beispiellose Sondersituation, dass ein einziges Land, nur damit durch die geografische Zufälligkeit, dass es da direkt an dieser Meerenge sitzt, den weltweiten Ölmarkt komplett, und zwar komplett, aus den Fugen bringen kann. Das hat ja nichts mit dem Iran zu tun, dass als Iran, dass sie jetzt diese Meerenge haben. Aber damit hat man eine beispiellose Situation, die es auch in der Wirtschaftsgeschichte in dieser Form noch nicht gab. Und vielleicht nur, damit die Hörer das verstehen, wie dramatisch die Lage ist. Also im Normalbetrieb vor diesem Krieg war es so, dass wir pro Tag 105 Millionen Barrel Öl verbraucht haben als Welt. Und das Angebot war 107 Millionen Barrel Öl. Das heißt, da waren nur 2 Millionen Barrel plus. So, und jetzt fehlen davon 20 Millionen Barrel, weil ja nichts mehr aus der Golfregion abtransportiert werden kann. Und da sieht man sofort, ja, dass diese 20 Millionen Barrel durch nichts, und zwar durch nichts, kompensiert werden können. Und wenn die Straße von Hormuz nicht wieder aufgeht, dann werden wir folgendes Szenario haben. Die Preise werden senkrecht nach oben gehen, ja, weil ja eben Öl fehlt. Und die werden so lange steigen, bis die Nachfrage um 20% gesunken ist. So, und dann ist ja klar, was passiert. Also die Leute werden weniger Auto fahren, die energieintensive Industrie wird ihre Produktion einstellen und vor allen Dingen, das gehört natürlich auch zur Wahrheit, wird es so sein, dass die armen Länder, also der globale Süden, wird sich dann Öl gar nicht mehr leisten können. Das heißt, der globale Süden wird rauskippen aus der Weltwirtschaft, wird eine extreme Wirtschaftskrise haben. Und in dem reichen Norden, USA, Europa, China, wird das Öl eben sehr teuer werden. Und wenn da jetzt nicht bald irgendwie diese Meerstraße wieder aufgeht, dann werden wir eine schwere, wirklich schwere Wirtschaftskrise haben, weil das dann natürlich auf die Aktienmärkte überspringt, dann gehen die Aktien runter, was dann dazu führt, dass Blasen, die es im Aktienmarkt gibt, vor allen Dingen bei der künstlichen Intelligenz, das ist alles komplett überbewertet, das wird dann platzen. Also das wird so richtig rund gehen. Und aber das jetzt, letzter Satz, ja. Ja, tut mir leid, dass ich immer so viel rede, aber man muss wirklich sagen, wir erleben beim Iran gerade Weltgeschichte, dass das Weiße Haus extrem nervös wird. Ja, das sieht man ja daran, dass Trump jetzt allen erzählt, den Europäern, ja, den Chinesen, jedem, sie müssen jetzt in die Meerenge gehen und da die Schiffe eskortieren. Das sagt jetzt ausgerechnet Trump, ja, der bis eben noch nicht wusste, was ein Bündnis ist und auf der NATO rumgetrampelt ist. Jetzt erkennt er plötzlich, er braucht Bündnispartner. Natürlich wird aber niemand seine Kriegsschiffe schicken, um da irgendjemanden zu eskortieren, weil das viel zu gefährlich ist. Denn inzwischen hat ja der Iran da Seeminen verlegt und diese Kriegsschiffe könnten ja dann auch auf Seeminen fahren. Ja, und Pistorius, unser Verteidigungsminister, hat ja auch schon gesagt, dass er keine Marine schicken wird. So, und aber dass Trump jetzt da anfängt, seine Bündnispartner anzubetteln, dass sie sich doch auch in diesem Konflikt engagieren möchten, das zeigt ja nur, wie nervös er ist und auch wie ratlos.
Ulrike Herrmann ist heute unser Gast. Ich nenne noch mal den Buchtitel Geld als Waffe, wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet. Wir hören eine weitere Frage.
Wäre es denkbar, dass die Kriegsprofiteure, wenn mal gerade etwas Ruhe in der Welt herrscht, dafür sorgen, dass irgendwo etwas angezettelt wird, dass das Geschäft blüht? Geld verdienen hat ja offensichtlich keine Skrupel. Vielen Dank.
Frau Herrmann.
Ja, das ist die Frage nach der Rüstungsindustrie. Die ist auch sehr interessant. Ja, was natürlich klar ist, ist, die private Rüstungsindustrie profitiert, wenn es Krieg gibt. Ja, also das kann man ja sehen auf den Bilanzpressekonferenzen von Rheinmetall beispielsweise, wie da die Umsätze nach oben gehen. Trotzdem kann man jetzt nicht sagen, dass die Rüstungskonzerne die Macht hätten, Kriege anzufangen und zu steuern. Denn man muss sich klar machen, dass die Rüstung eine wirkliche Nischenbranche war. Also jetzt nur ein Beispiel für Deutschland. Wir haben hier 45 Millionen Erwerbstätige und davon waren ganze 55.000 damit beschäftigt, Waffen herzustellen. Also vor 2021, vor dem Ukraine-Krieg. Da sieht man schon, die Rüstungsindustrie hat eigentlich keine Rolle gespielt. Deswegen war das auch alles mittelständisch organisiert. Das waren gar keine Großkonzerne, das waren eher so Handwerksbetriebe, etwas übertrieben, ja, aber kleine Klitschen, etwas übertrieben. Und die haben deswegen ja jetzt auch Probleme, überhaupt ihre Produktion hochzufahren, weil sie so klein waren. Also man muss es anders sagen, für die Wirtschaft, einfach für die Unternehmen, ist es am besten, wenn es keinen Krieg gibt. Mhm. Nicht? Denn dann kann man Handel treiben, dann kann man einen Störungsfall produzieren. Jeder Krieg stört. Nicht nur wegen der Zerstörung, sondern auch, weil die Lieferketten reißen könnten. Also man stelle sich mal vor, das ist ein sehr reales und gleichzeitig bedrohliches Szenario, wenn China Taiwan angreift, dann würde ja würden hier keine Waren mehr ankommen oder wenige aus Ostasien, weil durch diese Meeresstraße zwischen China und Taiwan gehen über die Hälfte des gesamten weltweiten Containerhandels. So, und dann wäre das hier so, wir hätten keine Antibiotika mehr, keine Computerchips mehr, wir hätten keine seltenen Erden mehr. Das heißt, ein Krieg zwischen China und Taiwan würde dafür sorgen, dass auch hier die Wirtschaft zusammenbricht. Oder um es kurz zu sagen, Krieg ist immer ein Verlustgeschäft. Es ist nicht so, dass da Profite entstehen, sondern der Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Krieg findet auf drei Ebenen statt. Die erste Ebene ist, jede Waffe kostet Geld, nicht? Also Geld ist dann die Waffe aller Waffen. Das zweite ist, man kann die Wirtschaft zur Waffe machen. Also das erleben wir jetzt im Iran, ja, mit dem Öl. Das sieht man aber auch in der Ukraine. Die Infrastruktur wird bombardiert von Russland. Gleichzeitig gibt es aber auch gegen Russland Sanktionen und so weiter. Also man sieht, dass die Wirtschaft da zur Waffe wird. Und das Dritte ist, hatten wir jetzt auch schon, dass die Wirtschaft zum Motiv werden kann für Diktatoren, um von Krisen abzulenken.
Wir hören an die nächste Frage.
Guten Morgen. Welchen Einfluss hat Europa auf die zurzeit herrschende Kriege, um Frieden zu vermitteln und zu sichern? Gibt es überhaupt Möglichkeiten für Europa, positiv auf das Kriegsgeschehen einzuwirken?
Frau Herrmann.
Ja, auch eine super Frage. wenn man sich die Lage in Russland anguckt, dass Putin nicht aus seiner Kriegswirtschaft raus kann, ohne Millionen von Arbeitslosen und ohne sein Regime zu gefährden, dann ist klar, Putin wird Krieg führen, solange er an der Macht ist. Das heißt, solange er lebt. So, darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Unsere Möglichkeit, dann trotzdem zu verhindern, dass es Krieg in Europa gibt, ist, dass wir unsere Armeen ordentlich ausstatten. Wir müssen, so bedauerlich das ist, aufrüsten. Aber nicht, um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu vermeiden. Und das können wir uns auch leisten. Also die NATO hat ja als Ziel ausgegeben, dass man perspektivisch 3,5% der Wirtschaftsleistung für Soldaten und Waffen ausgeben soll. Und das ist nicht viel, das ist wenig. Aber das würde tatsächlich schon reichen, um zu verhindern, dass Putin Europa angreift. Das heißt, man kann tatsächlich Frieden schaffen, indem man auf Abschreckung setzt. Und nicht, dass Sie das missverstehen. Ich bin unbedingt für Diplomatie, nicht? Man muss miteinander reden. Nur im Augenblick nimmt Putin Europa ja gar nicht ernst, weil wir ja uns selber gar nicht verteidigen können.
Jetzt werden trotzdem viele genau hingehört haben, die auch die letzte Sendung mit Ihnen gehört haben, zum letzten Buch. Da haben Sie ja noch dafür plädiert, dass wir uns gesund schrumpfen müssen, damit die Umwelt überhaupt noch eine Chance hat. Ist das nicht doch ein großer Widerspruch, dass Sie jetzt doch sagen, wir müssen auf Wachstum setzen, gerade bei Militärausgaben und Waffen?
Ja, also das ist alles sehr bedauerlich, ja, dass die Klimakrise ist wirklich bedrohlich. Und man sieht ja auch, dass die realen Daten, die gemessen werden, sind alle schlimmer als das Worst-Case-Szenario des Weltklimarats. Das heißt, wir sind hier wirklich in Alarmstufe Rot. Nur das bringt ja nichts. Wir haben trotzdem Putin und Xi Jinping, die beide extrem gefährlich sind. Und natürlich, und man kann so eine weltweite Kooperation in Klimafragen nur haben, wenn Frieden herrscht. Also deswegen müssen wir jetzt erstmal, obwohl das eigentlich nur Zeitverschwendung ist, ja, müssen wir jetzt erstmal sicherstellen, dass Frieden herrscht, dass man auf Kooperation setzt, auch die Diktaturen, um dann wieder bei der Klimafrage weiterzukommen.
Wir hören eine nächste Frage.
Man versucht jetzt im Eiltempo weitere Staaten für die EU als Mitglieder zu gewinnen. Damit besteht ja auch eine Verstärkung der NATO. Ergibt sich daraus eine größere Gefahr für uns, dass wir als Verbündete der USA mit in die kriegerischen Auseinandersetzungen hineingezogen werden?
Frau Herrmann.
Ja, auch eine gute Frage. Also, dass die EU jetzt sich erweitern wird, liegt ja daran, dass diese Länder plötzlich Angst kriegen. Also der wahrscheinlichste EU-Kandidat in nächster Zeit ist ja Island. Nicht? Island hat bisher einen EU-Beitritt immer abgelehnt. Unter anderem, die Älteren erinnern sich noch, weil es in den 70er Jahren so Fischereikonflikte zwischen Island und Großbritannien gab. So, aber jetzt ist den Isländern klar, die brauchen ja nur bis nach Grönland gucken und was Trump da immer erzählt, dass das zu gefährlich ist, alleine zu bleiben, weil ja auch dadurch, dass es den Klimawandel gibt und die Arktis schmilzt, da neue Schifffahrtsrouten entstehen, die dann alle an Island vorbeiführen. Und die Begehrlichkeit der Russen, diese Schifffahrtsrouten zu kontrollieren, ist ja schon in Sicht. Also kommen die Isländer in die EU und das stärkt uns natürlich. Ich würde nicht sagen, dass die Gefahr dadurch größer wird, sondern für uns ist es eigentlich gut, dass dieser europäische Block möglichst geschlossen ist und möglichst stark, damit, das ist ja das Paradox, allen anderen klar ist, vorneweg Putin, dass Europa zu groß ist, um angegriffen zu werden. Also je stärker wir sind, desto wahrscheinlicher ist der Frieden. Und da helfen natürlich dann auch solche Leute, die, also zum Beispiel die Norweger sind bisher in der NATO, aber sie sind nicht in der EU, aber verhalten sich auch so, als wären sie Teil dieser ganzen Bündnisse. Und das ist gut für uns.
Sie haben vorhin gesagt, Krieg ist immer ein wahnsinniges Verlustgeschäft. Mhm. Sie belegen auch im Buch, wie viele Milliarden Russland in den Ukraine-Krieg pumpt. Da ist es auch beeindruckend, wie viel da auch versickert. Allein die Zahlen, wenn man die dann mal liest. Meine Frage ist, wenn Putin sagt, ich könnte doch die Staatsausgaben, die vehementen, die ich gerade in den Krieg stecke, die könnte ich doch auch im Frieden in die Wirtschaft stecken, um sie zu stabilisieren? Oder ist das zu naiv gedacht von mir?
Ja, also Sie haben recht. Für Russland wäre es natürlich und vor allen Dingen für die russische Bevölkerung viel besser, wenn man diese ganzen Milliarden nicht in der Ukraine für die Zerstörung ausgeben würde, sondern zu Hause beispielsweise für ein vernünftiges Rentensystem. Eine Friedenswirtschaft ist für alle immer besser als eine Kriegswirtschaft. Das Problem für Putin ist der Übergang. Nicht? Also man kommt nicht sofort von einer Kriegswirtschaft in eine reibungslos funktionierende Friedenswirtschaft, sondern dazwischen gibt es turbulente Jahre mit Arbeitslosigkeit, mit großer Inflation und so weiter. Und Putin würde oder sein Regime würde diese turbulenten Jahre wahrscheinlich nicht überleben. Deswegen ist es für ihn besser, immer weiter Krieg zu führen, obwohl das, das muss man ganz klar sagen, Russland zerstört. Schon jetzt diese 4 Jahre Ukraine haben dafür gesorgt, dass Russland nie wieder, und zwar nie wieder, den Anschluss an den Westen oder an China gewinnen wird. Nicht? Also Putin mit seinem Krieg in der Ukraine hat endgültig dafür gesorgt, dass Russland absteigt. Es ist also der ökonomisch komplette Wahnsinn, aber gleichzeitig ist es für ihn jetzt sozusagen ökonomisch rational, mit diesem Wahnsinn weiterzumachen. Hm. Also man muss sich mit diesen Paradoxen oder Paradoxa, ich kann gar kein Griechisch, mit diesen Paradoxa auseinandersetzen, um überhaupt zu verstehen, was da passiert.
In Russland, auch das eine Zahl, die ich nochmal in Ihrem Buch nachgelesen habe und auch gestaunt habe, arbeiten nur 20% der Beschäftigten in mittleren und kleineren Firmen. Im europäischen Schnitt sind es 40%. Stattdessen expandiert der Staatsapparat in Russland. Da arbeiten 40% der Arbeitskräfte beim Staat. Und damit, schreiben Sie, übertrifft das System Putin sogar die Planungsbürokratie der alten Sowjetunion. Man könnte doch jetzt auch sagen, allein das schafft ihm ein Heer von loyalen Untertanen, wo er es gar nicht nötig hat, die abzulenken durch irgendwelche Kriegs- oder Feldzüge.
Ja, das stimmt. Aber natürlich braucht man ja Geld, um diese ganzen Staatsbediensteten durchzufüttern. Das wird schwieriger, wenn Russland ärmer wird. Aber es stimmt. Und das gehört auch eben zu diesen ökonomischen Phänomenen, die man kennen muss. Russland ist extrem korrupt. Man kann sich das Ausmaß der Korruption gar nicht vorstellen. Und das fängt schon mit den Mongolen an, mit im Zarenreich, Bolschewismus, jetzt Putin, immer alles extrem korrupt. Und der zentrale Punkt ist, und das geht auch bis zu den Mongolen zurück, der Staat ist nicht dazu da, den Bürgern zu dienen, sondern der Staat in Russland in den letzten Jahrhunderten hat immer seine Bürger ausgeplündert. Und in der jetzigen Form unter Putin ist das so, dass also die Leute, die beim Staat arbeiten und vor allen Dingen, das muss man noch mal trennen, in den Gewaltapparaten, also die Leute im Geheimdienst, im Militär, in der Polizei, im Gerichtswesen, die nutzen ihre Macht aus, um die normale Wirtschaft auszusaugen. Also wenn man in Russland ein Unternehmen gründet und dieses Unternehmen ist erfolgreich, dann kann man ganz sicher sein, dass irgendein wichtiger Verwaltungsbeamter kommt und behauptet, man hätte irgendwie die Steuern nicht richtig gezahlt oder man sei irgendwie korrupt oder man würde betrügen. Und dann hat man ein Gerichtsverfahren am Hals und hinterher ist das eigene Unternehmen weg. Und weil das so ist, nicht, weil die private Wirtschaft ausgesaugt wird von dieser korrupten Bürokratie, kommt sie auch nicht von der Stelle. Und dann hat man tatsächlich dieses Phänomen, dass nur 20% der Angestellten oder der Erwerbstätigen in Russland bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen arbeiten. Ganz einfach, weil es die sowieso gar nicht gibt, weil es ist alles so schwierig und durch den Krieg gibt es davon jetzt noch weniger, weil Angestellten sind dann ja lieber bei den Rüstungsfirmen, da wird besser bezahlt. Und gleichzeitig sind die Zinsen so hoch, das heißt, man kann keine Kredite aufnehmen. Es ist alles schwierig. Und diese ganz kleine zivile Wirtschaft müsste jetzt aber diese ganzen Millionen von der Front und von den Rüstungsbetrieben aufnehmen, wenn Putin tatsächlich anfangen würde, auf eine Friedenswirtschaft umzustellen. Das geht gar nicht.
Sie haben eben die Mongolen angesprochen. Es ist auch ein Kapitel im Buch, wo Sie also herleiten, wie die Wirtschaft in Russland so wurde, wie sie ist, oder wie das System so wurde, das Ausbeutersystem, das sich im Zarenreich herausgebildet hat. Ich fand eine Sache besonders spannend, nämlich den Unterschied von Freiheit, die der jeweilige Herrscher den Bauern in Russland zum Beispiel gegeben hat, im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel in England. Was hat der geografische Raum damit zu tun? In England ist er knapp, in Russland ist er sehr weit.
Ja, genau. Also das ist schon interessant, dass diese Unterschiede weit zurückreichen. Und in gewisser Weise war die Pest von 1348, also wirklich sehr lange her, die Wegscheide, wo sich das dann geteilt hat. Also in England war es so, Pest hat auch da ein Drittel der Bevölkerung vernichtet, war es dann so, Bauern waren knapp. Und weil sie knapp waren, bekamen sie Rechte. Nicht? Und in Russland lief das genau anders, weil das Land so groß war und natürlich nach der Pest auch sowieso erstmal die Bevölkerung knapp, konnten ja die Bauern eigentlich sich immer den Frondiensten der Landbesitzer entziehen, indem sie einfach irgendwo anders hinziehen und da einen eigenen Bauernhof gründen. Mhm. Und um das zu verhindern, dass die Bauern einfach sich selbstständig machen, wurde eine drakonische Leibeigenschaft eingeführt, die praktisch eine Sklaverei war. Und diese Sklaverei, und anders kann man das gar nicht nennen, ging bis 1861 offiziell. Dann wurde die Leibeigenschaft aufgehoben. Nur das System, das dann danach kam, war weiterhin eigentlich eine Sklaverei, weil die Bauern viel zu viel zahlen mussten für ihre angebliche neue Freiheit. Das heißt, in Russland war es eigentlich immer so, dass die Bevölkerung gnadenlos unterdrückt wurde.
Also wenn die geografische Weite eine besondere Freiheit und Mobilität möglicherweise bietet, muss das System auch umso strenger das Denken der Menschen kontrollieren. So könnte man es vielleicht ganz einfach zuspitzen.
Ja, genau. Nicht nur das Denken kontrollieren, sondern vor allen Dingen deren Mobilität. Nicht? Die Leute wurden an die Scholle gefesselt. und durften sie überhaupt nicht weg. Und genau dieses System hatte man dann später auch in den Kolchosen unter Stalin. Da durfte auch keiner weg.
Wir hören eine nächste Frage.
Ich verstehe nicht, warum die USA aus Einsätzen in Afghanistan, im Irak und in Libyen nichts gelernt haben. Sie führen jetzt schon wieder, nach der Meinung vieler Fachleute, einen völkerrechtswidrigen Krieg. Kann man daraus nicht den Schluss ziehen, dass es den USA gar nicht um die Etablierung eines demokratischen Systems geht, was ja bisher immer wieder gescheitert ist, sondern dass es hier um handfeste finanzielle und ökonomische Gründe geht?
Auch hier wieder die Frage nach Trumps Motiven.
Ja, genau. Man muss jetzt sehr genau unterscheiden. Also was stimmt, das hat der Frager richtig beschrieben. Die USA ist seit 2001, seit dem Einmarsch in Afghanistan, eigentlich immerzu im Krieg. Und das ist etwas, was die Wähler in den USA nicht mehr wollen. Und zwar gar nicht. Also Trump ist ja an die Macht gekommen, unter anderem mit dem Versprechen, dass er in keinen Krieg geht. Nicht? Das haben die Leute auch geglaubt. Jetzt die anderen Präsidenten, also ob das jetzt Bush war mit Afghanistan oder hier später Libyen, Obama, da war es nicht so, dass die einzelnen Präsidenten wirklich selber ökonomisch profitiert hätten von diesen Kriegen, sondern das war eine Mischung aus allen möglichen Erwägungen, wie die Taliban haben uns angegriffen, World Trade Center, jetzt müssen wir sie irgendwie vernichten, oder Libyen, wir müssen da eine Demokratie errichten. Das wurde tatsächlich selbst geglaubt, ist schiefgegangen, da hat der Frager recht. Aber man muss klar sehen, dass man mit Trump eine neue Qualität hat. Nicht die, früher waren die Amerikaner, zumindest am Anfang eines jeden Krieges, immer auch dafür, diesen Krieg zu führen. Und dann immer, wenn das dann schief ging im Verlauf des Krieges, war die Begeisterung dann deutlich geringer. Diesmal ist es so, dass die Amerikaner von Anfang an diesen Krieg mit dem Iran abgelehnt haben. 60% der Amerikaner wollen das nicht. Das heißt, wir haben jetzt mit Trump jemanden, der den Willen des Volkes komplett ignoriert und nur seine eigenen Taschen aufhält. Nicht? Also falls das eben so war, Milliarden fließen aus den Golfstaaten und dann gibt es einen Krieg. Das ist neu und das sollte man auch als neu begreifen, dass Trump die Demokratie in den USA missachtet, aber natürlich auch weltweit. Trump macht, was er richtig findet, was ihm nutzt, fertig.
Frau Herrmann, wir müssen in den letzten 15 Minuten vielleicht auch noch über China sprechen, weil das nimmt ja auch einen sehr, sehr großen Raum in Ihrem Buch ein. Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, auch China steckt in einer ähnlichen ökonomischen Sackgasse wie Russland. An welchen Beobachtungen, Kennzahlen, Belegen kann man das denn festmachen? Man könnte ja auch sagen, es läuft gerade glänzend.
Ja, also einen Punkt hatten wir ja schon, ja, angeblich Wachstum von 5%, aber die wenigen Jugendlichen, die es gibt, sind irgendwie arbeitslos. Das kann ja schon nicht zusammenpassen. Dann muss man wissen, dass es aus China keine belastbaren Zahlen gibt. Also entweder gibt es gar keine Statistiken oder es ist irgendwie klar, dass die Statistiken so ein bisschen geschönt sind. Die einzige Statistik, auf die man sich wirklich verlassen kann, sind die Exportstatistiken. Weil da ist es ja so, China exportiert, aber dann gibt es ja in der Welt auch immer die Importeure, so, die ja auch Zahlen haben, die ja auch wissen, wie viel haben wir eigentlich aus China gekauft, sodass man die Exporte und sehr gut nachvollziehen kann. Und da sieht man dann, dass die Exporte enorm sind. Das geht ja auch durch die Medien, dass China einen Exportüberschuss von 1,2 Billionen Dollar hatte. Das ist wahnsinnig viel. Aber man kann gleichzeitig sehen, dass diese riesigen Exporte nur 0,9% zum Wachstum in China beigetragen haben.
Was bewirkt das konkret für die Menschen?
Nee, das heißt dann ganz konkret, wenn aber die Führung sagt, wir haben hier 5%, dann ist die Quizfrage, wo kommen denn da die anderen 4,1% her? Und das ist völlig unerklärlich, weil man sieht, dass eigentlich China in der Krise. Es gibt eine Immobilienkrise, nicht? Man hat viel zu viele Wohnungen gebaut, die jetzt leer stehen. Die Gesellschaft überaltert, die Jugendlichen finden keine Arbeit, die Menschen konsumieren nicht, sondern stattdessen sparen sie fürs Alter oder für Operationen. Das heißt, die ganze Lage in China ist so, dass es eigentlich eine Krise ist. Da ist nichts mit Wachstum. So, und das ist für dieses kommunistische Regime aber sehr gefährlich, weil das Versprechen ist ja, wir sind eine Diktatur, wir beherrschen euch, aber dafür werdet ihr reich. Wenn das jetzt so ist, dass da gar kein Wachstum mehr ist, dann ist das eben brandgefährlich, weil damit die Legitimation der kommunistischen Partei ja völlig verschwindet. Mhm. Und die Unruhe in China ist größer, als man hier wahrnimmt. Deswegen wird ja auch in China alles zensiert. Man darf sich überhaupt nicht frei äußern. Xi Jinping dreht jeden Tag noch mehr an seiner eigenen Diktaturschraube. Also die letzte Umdrehung war, dass die Leute jetzt auch nicht mehr christliche Kirchen aufsuchen dürfen, beispielsweise. Sie dürfen gar nichts. Alles wird von Xi Jinping bestimmt. Und das ist natürlich extrem gefährlich, weil so auch in China, wo ja immer behauptet wird, ja, die wissen ja sowieso nicht, wie eine Demokratie funktioniert, das finde ich so ein bisschen paternalistisch, ist aber diese Übermacht der Partei ein Problem, wenn sie nicht liefert.
Sie wissen aber zumindest, wie Kapitalismus funktioniert, wie man könnte es ja auch Turbokapitalismus nennen, was die machen. Gleichzeitig sagen sie, die chinesische Wirtschaft wächst zu langsam, als dass sie Millionen Menschen weiter den Aufstieg ermöglichen könnte.
Genau, ja.
Und 40% des chinesischen Volkseinkommens werden in Investitionen gelenkt. Warum zeigt das so wenig Früchte in Ihren Augen?
Ja, das ist jetzt sozusagen eine interessante Zahl für vor allen Dingen für Ökonomen, weil vielleicht, ich hoffe, dass alle anderen das auch verstehen. Also es ist so, dass China schon seit Jahrzehnten, und das hat sich aber bis heute nicht geändert, 40% seiner Wirtschaftsleistung investiert. Ja, also da werden Maschinen gekauft, Straßen gebaut, Gleise verlegt, Flughäfen, Kongresshallen, Wohnungen und so weiter. Also es wird investiert. Gleichzeitig kann man aber feststellen, und das ist unstrittig, dass die Effizienz der Volkswirtschaft nicht steigt. Also die der ganze.
Was investiert?
Also man hat einen riesigen technischen Fortschritt, ja, und immer mehr Maschinen, aber hinten kommt immer irgendwie das Gleiche raus. So, und da sieht man dann, dass offenbar Milliarden und Milliarden direkt aus dem Fenster geschmissen werden. Und wenn man sich jetzt fragt, wo bleiben diese Milliarden, dann sind das eben leerstehende Wohnungen, unrentable Staatsbetriebe, die eigentlich keiner braucht, Exporte von E-Autos, die viel zu billig, also mit staatlichen Subventionen auf den weltweiten Markt gespült werden und so weiter und so fort. Und da sieht man, dass dieses Wirtschaftsmodell, das die Chinesen bisher hatten, nämlich immer investieren, 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 eigentlich an sein Ende gekommen ist. Und eigentlich müssten, und das weiß Xi Jinping auch, ja, müssten die Chinesen jetzt weniger investieren und mehr in den Konsum lenken. Und dafür gäbe es auch einfache, in Anführungsstrichen, das ist nämlich nicht so einfach, einfache Strategien. Zum Beispiel könnte man sagen, okay, wir machen hier jetzt eine vernünftige staatliche Rentenversicherung. Jeder ist im Alter abgesichert. Das hätte dann den Effekt, wenn das richtig substanziell ausgestattet würde, die Rente, dass die Leute aufhören würden, ständig für ihr Alter zu sparen, nicht? Stattdessen würden die ja dann mehr konsumieren und das würde dann auch das Wachstum ankurbeln. Das Problem ist ja nur, und das, da in dieser Falle sitzt jetzt Xi, wenn er sagt, ja, ich stecke mehr staatliches Geld in die Renten, dann hat er ja weniger Geld, um jetzt beispielsweise diese unrentablen Staatsbetriebe noch zu subventionieren. Das heißt, erstmal hätte man Millionen von Arbeitslosen. Während ja sozusagen der Konsum erst langsam anzieht. Das Problem sind immer diese Übergänge. Und auch Xi hat natürlich höllische Angst davor, dass plötzlich in den Provinzen Millionen von Leuten arbeitslos werden und unzufrieden sind. Also wird das völlig unproduktive System, dass man viel zu viel investiert und Geld zum Fenster rausschmeißt, das wird einfach fortgesetzt.
Trotzdem, wenn man jetzt daraus ableitet, er könnte versucht sein, Taiwan anzugreifen, auch der Angriff Taiwans, das haben wir auch schon eben angedeutet, ist ja auch dann mit gewaltigen Kosten, mit gewaltigen Problemen und auch mit gewaltigen Risiken für China verbunden.
Ja, das stimmt. Und deswegen weiß auch keiner, ob Xi Jinping das macht. Ja, ich kann da auch nicht in seinen Kopf gucken, aber die Versuchung wäre groß und er redet ständig darüber. Und er ist ja jetzt auch schon 72 oder 73 und er selber denkt, er sei so wichtig wie Mao und Deng Xiaoping, nicht? Die beiden sind ja auch für China wichtig gewesen. Mao hat den Bürgerkrieg gewonnen und die Volksrepublik gegründet und Deng Xiaoping war der Vater dieser ganzen erfolgreichen Wirtschaftsreformen, während Xi bisher nichts vorzuweisen hat, außer einer Corona-Pleite. So, das heißt, seine persönlichen Motive und eben auch dieses Motiv des Machterhaltes spricht dafür, dass er Taiwan angreift. Aber Sie haben völlig recht, es ist extrem riskant. Das heißt, er wird es machen, wenn er sich selber in der Illusion wiegen kann, dass es sich um einen Blitzkrieg handelt. Nicht? Also alle Kriege werden angefangen, weil die Herrscher denken, es sei ein Blitzkrieg. Das liegt einfach daran, dass Kriege so teuer sind, dass man sie lange gar nicht durchhält. Sie müssen in der Vorstellung kurz sein. Das ist aber natürlich, wie wir jetzt auch schon wieder mit Trump und dem Iran sehen, oder Putin in der Ukraine, meistens eine Täuschung. Und es wäre wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch bei Taiwan eine Selbsttäuschung. Aber wenn Xi zu dieser Selbsttäuschung neigt, zu sagen, okay, das ist ein kurzer Krieg, der kostet gar nichts, dann wird er Taiwan angreifen.
Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage.
Ist es nicht so, dass im Iran-Krieg angegriffen wurde von Israel aus reinem Selbsterhaltungsinteresse, wobei das einflussreiche Israel die USA zum Mitmachen veranlasst hat? Denn Israel wurde ja von den herrschenden Mullahs mit Vernichtung bedroht, wohl aus religiös-ideologischen Interessen, nicht aus Geldinteressen.
Frau Herrmann.
Ja, da haben Sie völlig recht. Also in diesem Nahost-Konflikt spielt Israel oder die Feindschaft zwischen Israel und dem Iran auch eine sehr, sehr große Rolle. Da auf diese Konflikte gehe ich nicht ein, weil man da sagen kann, dass der ganze Fall Israel ist echt auch nochmal ein Sonderfall in der Weltgeschichte. Aber das Interessante, um jetzt, und man könnte jetzt ewig darüber reden, ja, deswegen bleibe ich jetzt mal, damit wir nicht die Zeit überziehen.
Das ist auch
beim
nicht Thema Ihres Buches.
Nicht, ja, ja, aber bleiben wir mal ganz
aber
kurz.
Aber es ist gut, dass wir es auch nochmal erwähnt haben.
Ja, ja, genau. Ja. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem Thema Verhältnis USA-Israel. Wie immer man den Rest im Nahen Osten bewertet. Aus meiner Sicht ist das, was Netanyahu macht, extrem gefährlich, weil ich glaube, dass er langfristig die Existenz von Israel gefährdet. Und zwar in dem Sinne, dass Israel ja eigentlich nur existieren kann in diesem feindlichen Umfeld, wenn es gleichzeitig die Rückendeckung der USA hat. Jetzt ist es aber in den USA so und auch vor allen Dingen bei der Basis der Republikaner, dass sie das Gefühl haben, wir wurden durch Israel in einen Krieg gegen den Iran gezogen, den wir gar nicht wollten. Und wenn jetzt auch noch die Ölpreise hochgehen, so dass das jeder Amerikaner spürt und die Ölpreise auch nicht wieder runtergehen, ja, und eine richtige Inflation losgeht, dann wird sich in den USA der Eindruck festsetzen oder dass der Wille, ja, dass man nie wieder, und zwar nie wieder, Krieg im Nahosten führt, egal worum es geht. Und das würde dann heißen, dass wenn Israel tatsächlich mal existenziell bedroht ist, es die Unterstützung von den USA nicht mehr hätte. Denn egal, was man jetzt sagt, ja, im Augenblick war Israel nicht existenziell vom Iran bedroht. Also diese ganzen Urananreicherungsgeschichten, ob es die gab oder nicht, weiß keiner. Auf jeden Fall ist ganz sicher, dass der Iran keine Atombombe hatte, die man irgendwie zünden kann. Das war also von Netanyahu keine gute Idee, einfach mal präventiv jetzt einen riesigen Nahostkrieg zu starten, weil das könnte dazu führen, dass das vielleicht der letzte Krieg war und Israel dann diese Unterstützung der USA nicht mehr hat.
Wir gucken zum Schluss noch nach Europa und was es für uns bedeutet. Auch das beschreiben Sie im Buch, was Sie glauben, was da kommen muss. Sie haben schon gesagt, an Aufrüstung kommen wir nicht vorbei. Wir müssen abschrecken. Sie schreiben aber, dass Putin demnächst die NATO angreift.
Das ist wahrscheinlich.
Ist wahrscheinlich, ja.
Ja, also sagen wir mal so, das sage nicht ich, das sagen Militärexperten. Also ich mache ja nur die wirtschaftliche Seite. Ich mache nicht die militärische, strategische oder politische Seite. Ich sage jetzt nicht, dass mein Buch sozusagen alles erklärt, sondern ich will nur zeigen, wie wichtig die Wirtschaft ist. So, und wenn man das jetzt rein militärisch sieht, dann ist es einfach so, dass die Europa im Augenblick sich nicht verteidigen kann, weil wir die Waffen nicht haben. Wir haben, das weiß ja jeder, ja, wir haben keine Drohnen, wir haben keine Abwehrdrohnen, wir haben keine Mittelstreckenraketen, wir haben keine Luftabwehr, wir haben nicht genug Munition, wir haben hier nichts. So, das ist ja noch nicht bei allen Deutschen angekommen, dass wir eigentlich nichts haben und früher auch nur 9 transportfähige Hubschrauber, so ungefähr. Das ist die Lage. So, das weiß natürlich auch Putin. So, und aus der Sicht von Militärexperten ist es so, dass wir jetzt ein Fenster haben von 2 bis 3 Jahren, wo Europa schwach ist und Putin aber extrem aufgerüstet hat. Und es könnte sein, dass er das nutzt. Also nur ein Beispiel, wie gesagt, das ist jetzt alles, was die Militäranalysten sagen. Auch während der Ukraine-Krieg läuft, könnte Putin noch 100.000 Leute an der Grenze zu Estland oder Litauen abstellen. Die NATO hat da praktisch gar keine Soldaten. Also wenn jetzt Putin aus irgendeinem Grunde denken würde, er könnte jetzt mal auch an der NATO-Ostgrenze zündeln, dann kann ihn da nicht wirklich jemand bremsen. Ja.
Lassen Sie uns optimistisch enden. Ja. Es gibt in der EU natürlich unterschiedliche Auffassungen, ob wir aufrüsten sollen. Auch das ist ein Problem, was überwunden werden muss aus Ihrer Sicht. Trotzdem, Ihr positives Fazit ist, Europa wird künftig eher stärker und lässt sich nicht spalten. Sie haben noch 40 Sekunden, um zu sagen, warum Sie glauben, dass das so kommt, ja, dass es eher stärker wird.
Ja, wenn man sich anguckt in der Geschichte, wie sind starke Staaten entstanden, auch beispielsweise Deutschland, also die starken Nationalstaaten, dann sieht man immer, das war durch Krieg, der finanziert werden musste, dadurch gab es einen Steuerstaat und dann war man eben, wuchs man zusammen. Und genau diesen Mechanismus haben wir jetzt auch. Europa wird von außen bedroht, also wird man intern die Verteidigung gemeinsam organisieren, durch gemeinsame Rüstungskonzerne, aber eben auch gemeinsame Finanzierungsinstrumente, gibt es schon die ersten, nicht? Defense Bonds. Und dadurch wird Europa auch politisch zusammenwachsen. Und das ist eine gute Nachricht, das ist nicht schlimm.
Ulrike Herrmann, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Ja, ich danke.
Geld als Waffe ist der Titel des Buches, wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet. Kiepenheuer & Witsch, 336 Seiten, kosten 25 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Ulrich Neef, an Werner Edgar Müller und an Wilhelm Irsch. Kommende Woche unser Gast Matthias Quent. Sein Buch trägt den Titel Keine Macht der Ohnmacht, wie wir Krisen bewältigen und uns gegen Faschismus wehren. Der Soziologieprofessor forscht vor allem zu Rechtsradikalismus und Demokratieförderung und plädiert in seinem neuen Buch für mehr Mut zur Mitbestimmung und er beschreibt, wie das geht anhand von ganz konkreten Beispielen aus dem Alltag.
Soweit Fragen an die Autorin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren, in der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Politikum ist schon anders als alles, was ich sonst moderiere.
Definitiv.
Da kannst du dich nicht mit Allgemeinplätzen rauswinden. Da musst du die Karten auf den Tisch legen und sagen, das ist meine Haltung. Und dann wollen wir mal hoffen, dass du das auch gut begründen kannst.
Kann ich Caroline nur recht geben, was ich im Politikum natürlich nie machen würde.
So ist er, der Max. Aber sag jetzt mal echt, was magst du an unserem Meinungspodcast?
Also ich mag Politikum, weil es eben mehr ist als nur die Nachrichten. Die habe ich eh den ganzen Tag gehört. Aber was steckt dahinter und was für Perspektiven gibt es dazu?
Dazu haben ja unsere Gäste zum Glück auch ihre Sicht auf die Dinge und diskussionsfreudig sind die.
Allerdings, also, wer Lust hat auf echte Diskussionen und Argumente statt Lagerdenken und Humor statt Engstirnigkeit, das ist der richtige Podcast.
Das ist Politikum und zwar überall da, wo es Podcasts gibt und Montag bis Freitag ab 18 Uhr im Radio.
Politikum, der Meinungspodcast von WDR 5.
Und von uns. Ja.